NDR Info. Echo des Tages.
Heute mit Andreas Flocken. Willkommen zum Echo des Tages. Im Mittelpunkt steht auch heute das Hochwasser. Hierzu Berichte aus Sachsen-Anhalt, Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern. Außerdem geht es um den Afghanistan-Besuch von Außenminister Westerwelle. In Kalifornien hat das amerikanisch-chinesische Gipfeltreffen begonnen. In Berlin zieht die Eurohawk-Affäre Kreise. Verteidigungsminister de Maizière gerät immer mehr in Bedrängnis. Und gegen Ende der Sendung dann das Wichtigste vom Sport. Das Hochwasser hat den Süden und Osten Deutschlands voll im Griff. Tausende von Helfern sind im Einsatz, während in Passau der Pegelstand der Donau inzwischen leicht zurückgeht, spitzt sich die Lage in Sachsen-Anhalt inzwischen immer mehr zu. In der Landeshauptstadt Magdeburg steht das Wasser bereits höher als während des Jahrhunderthochwassers von 2002. Dabei wird der Höchststand des Hochwassers erst für morgen erwartet und in einer Ortschaft südlich von Magdeburg droht ein Deich zu brechen. Einzelheiten von Jochen Müller.
Die Situation ist vor allem im Mündungsbereich der Saale in die Elbe dramatisch. Bei Groß-Rosenburg platzte durch den enormen Wasserdruck ein 20 Meter langes Stück der Deichkrone ab. Das ausfließende Wasser bedroht die umliegenden Dörfer und die kleine Stadt Aken. Der Evakuierungsbeschluss erreichte Bürgermeister Hans-Jochen Müller am frühen Nachmittag.
Ja, wir müssen die geordnete Evakuierung der Stadt durchführen. Der Zeitrahmen, ich kann Ihnen den schlecht sagen, wir haben in der Richtung keine Erfahrung, aber ich denke doch, dass man mal vorsichtig sagt, noch 2-3 Stunden Zeit haben, bevor das Wasser hier ist.
Etwa 14.000 Menschen verlassen derzeit Aken und die umliegenden Ortschaften. Shuttlebusse sammeln die Menschen ein.
Die Sirene ging 4-mal und dann sagte mir meine Nachbarin, wir müssen schnell raus, packen ein bisschen was ein. Und dann habe ich schnell versucht, alles, was ich brauchte, noch einzupacken. Das war alles. Dann bin ich zum Bus gegangen und da sitze ich schon 2 Stunden.
Im benachbarten Köthen wurden Schulen und Turnhallen geöffnet. Viele Menschen werden die nächsten Tage hier verbringen. Auch die kleine Gemeinde Eggersdorf hat sich auf Flutopfer eingerichtet. Bürgermeister Bernd Niemig.
Wir haben 220 Betten aufgebaut. Die sind doch zum größten Teil bestückt mit Decken und Kopfkissen. Wir haben alle Voraussetzungen jetzt geschaffen dafür, dass die Leute vernünftig erstmal untergebracht werden und dass sie auch betreut werden, dass die Kinder betreut werden.
Auch in Magdeburg spitzt sich die Lage dramatisch zu. Der Elbepegel wird am Abend den kritischen Scheitelpunkt von 7,40 Meter erreichen. Das Wasser steht nur noch wenige Zentimeter unterhalb der Deichkrone. Auf 20 Kilometer Länge besteht die akute Gefahr, dass die Deiche von der lehmig-braunen Flut überspült werden. Oberbürgermeister Lutz Trümper.
Es ist unmöglich, wenn das Wasser über die Deichkante steigt, das zu verteidigen. Auch mit noch so vielen Sandsäcken. Das kann niemand organisieren. Wenn das Wasser höher kommt als Deichkante, ist das verloren.
Bedroht sind vor allem die östlichen Stadtteile mit zehntausenden Einwohnern. Unterdessen sind weitere Bundeswehreinheiten in den Katastrophengebieten eingetroffen. Oberst Klaus Körbi.
Dass Sachsen-Anhalt der Schwerpunkt der Krise wird, das war vor 2 Tagen absehbar. Deswegen hat die Bundeswehr eine weitere Brigade. Das sind ca. 2500 Soldaten. Das ist die Brigade 21 aus Augustdorf, hier nach Sachsen-Anhalt verlegt.
Die Zahl der Soldatinnen und Soldaten hat sich damit auf mehr als 7.000 erhöht.
Auch in Mecklenburg-Vorpommern versucht man sich auf das Elbe-Hochwasser vorzubereiten. Besonders zwischen Dömitz und Beutzenburg sind viele Helfer im Einsatz. Sorgen bereiten aber auch die Nebenflüsse der Elbe. Informationen von Wiebke Weitendorf.
Es ist ein Tag des bangen Wartens. Die Innenstadt von Dömitz ist fast leer. Die Menschen haben anderes zu tun, als Eis zu schlecken oder einfach nur die Sonne zu genießen. Fast minütlich kann man jetzt sehen, wie die Elbe breiter wird und sich Land zurückerobert, das sich die Menschen vor langer Zeit ertrotzt haben. Manch Dömitzer kauft inzwischen auch mehr Nahrungsmittel und Getränke, so wie diese Frau.
Ja, man muss vorsorgen, halt wegen der Flut. Weil wir außerhalb von Heidorf wohnen oder Dömitz, Malissa-Gegend, unser Haupteinkaufsladen. Ja, die haben ja auch schon alles hochgestellt halt. Ich bin gehandicapt, sonst wäre ich mit Sandsäcke füllen gegangen.
Die fast 1 Million Sandsäcke sollen nun doch noch auf dem Elbabschnitt zwischen Dömitz und Beutzenburg verteilt werden. Zu kritisch entwickeln sich die Pegelstände inzwischen wieder. Nach 2 Tagen Entwarnung sind nun Rettungskräfte, Einwohner und Katastrophenstab wieder angespannt und stellen sich auf den schlimmsten Fall ein, bestätigt der stellvertretende Landrat von Ludwigslust-Parchim, Wolfgang Schmölling.
Es wird mehr als noch gestern erwartet. Wir müssen überlegen, ob in Beutzenburg Kindergärten, ob da die Schließung angeraten wird, weil es Stadtteile gibt, die tiefer liegen als die Elbe. Also das läuft insgesamt an, aber auch mit der nötigen Ruhe und Gelassenheit, weil wir dürfen als Stab keine Hektik verbreiten.
Trotzdem merkt man Rettungs- und Hilfskräften, aber auch den Dömitzern selbst die Anspannung an. Stundenlange Einsätze zehren an den Kräften. Inzwischen patrouillieren Deichwachen verstärkt, der Polizeihubschrauber kreist und die Bundeswehr kontrolliert von Wasserseite aus den Zustand der Deiche. Der Hafen von Dömitz ist inzwischen vollgelaufen, die Hafenkante nicht mehr zu sehen. Dauerstress für die Männer vom Schlepper Bitter, die zum Wasser- und Schifffahrtsamt Lauenburg gehören. Sie befreien den Fluss vom Treibgut, erzählt Rainer Schwag, der Schiffsführer. Darunter sind auch 4 Meter lange Stämme mit einem Durchmesser von gut einem Meter.
Ja, wir haben den von den Deichen geholt, und zwar Damnaz, linkes Ufer, Elbufer und rechtes Elbufer hier im Dömitzer Bereich. Das sind Riesenstämme, Sie sehen es ja. Und der eine hatte sich schon in den Deich eingegraben, da war die Grasnarbe schon weg, und das ist für so einen Deich und bei den Wasserständen jetzt tödlicher. Ne?
Heute Abend warten alle, Rettungs- und Einsatzkräfte, die Elbanwohner und auch der Krisenstab auf die neuen Prognosen. Klar ist, dass Mitte kommender Woche der Wasserpegel seinen Höchststand erreichen soll. Nachdem heute die 7,50 Meter Marke feststeht, gehen Experten zur Stunde davon aus, dass die Elbe die Region Dömitz-Beutzenburg noch mit einem höheren, dann wirklich kritischen Wasserstand trifft.
Auch in Niedersachsen steigt das Elbe-Hochwasser inzwischen deutlich. Es werden Höchstpegelstände erwartet. Rund 10.000 Helfer sind im Einsatz. Deiche werden verstärkt. Die Altstadt von Hitzacker ist allerdings vorerst nicht evakuiert worden. Einzelheiten von Dirk Plasberg.
Auf der Innenstadtinsel in Hitzacker herrscht eine nahezu gespenstische Stille. Kaum ein Motorrad und nur wenige Autos fahren hier durch, denn wer hier nicht wohnt, wird von der Polizei an der Kontrolle gar nicht erst durchgelassen. Die Geschäfte sind dort fast alle geschlossen. Auch der Wochenmarkt fand heute nicht statt. Eine trügerische Idylle. Sie hat aber auch etwas Reizvolles, sagt dieser Anwohner.
Ich bin jetzt hier mit dem Rad unterwegs und ich habe hier am Brunnen gefrühstückt, ohne irgendwie belästigt zu werden von Motorengeräuschen. Es ist auch ein schöner Moment, wo man mal merkt, wie es hier vielleicht vor 100 Jahren war, als noch keine Motoren da waren, auch keine Rasenmäher, die sonst hier am Wochenende brummen. Oder die Eisdiele hat zu, auch die Kühlanlage ist aus. Man hört die Vögel wieder viel mehr.
Auf der anderen Straßenseite baut Andreas Wick eine Holzwand gegen die befürchtete Hochwasserwelle.
Ein Hochwasserschutz haben wir hier gebaut.
Und das haben wir jetzt abgeschanzt. Bisschen höher als 2006, nach den ersten Prognosen, sind da jetzt noch mal ein halber Meter Angst dazu gekommen, wo wir jetzt auf, ich sag mal, auf Wasserhöhe von 8,80 Meter geschanzt haben. Dasselbe auch auf dem Hinterhof, wo die Jeetze ja lang fließt. Wir hoffen, dass wir es parken. Aber wir werden das hier, wenn es Not tut, noch mit Folie abdichten, Sandsäcke vorpacken und dann wird das auch halten.
Andreas Wick wohnt direkt an der Jeetzel, die die Insel umfließt und jetzt gestaut wird, damit kein Wasser aus der Elbe hier reindrücken kann. Die Fluttore sind dicht. Er und die Nachbarin Margret Düpo sind sich aber einig. Wir bleiben auf jeden Fall hier. Wir wollen keine Evakuierung.
Wir sind hochwassererprobt und wir können uns hier auch wehren und verteidigen. Jetzt kommt es nur noch darauf an, dass man uns auch lässt. Nicht, dass wir jetzt hier evakuiert werden, wenn noch gar nichts ist. Wir müssen hier vor Ort sein, um uns hier schützen zu können.
Weil das nicht nötig ist. Selbst wenn das Wasser kommt, hier passiert gar nichts, außer dass wir nasse Füße kriegen. Wir haben das alles schon erlebt. Wir haben hier schon im Wasser gestanden.
Viele Anwohner vertrauen auf die Hochwasserschutzwand. Die habe ja auch vor 2 Jahren bereits den Fluten standgehalten. Hoffentlich aber halten auch die Deiche. Seit heute rechnet der Krisenstab mit neuen Rekordwerten, sagt Feuerwehrsprecher Mirko Tügel.
Das Wasser steigt jetzt stetig, die Pegelstände erhöhen sich jetzt extrem. Das ist auch das, was wir erwartet haben. Momentan haben wir hier schon Erhöhungen von 40 Zentimetern mehr als das, was uns vorher gesagt wurde. Das kommt auch in unsere Richtung, dass wir hier im Bereich Hitzacker einen Pegel von 8 Metern erwarten müssen. Und das bedeutet auch, das ist mehr als das letzte Hochwasser im Jahr 2011.
Viele ehrenamtliche Helfer, die in den vergangenen Tagen Hunderttausende Sandsäcke gefüllt haben, sowie Einsatzkräfte von Feuerwehr, Bundeswehr und Polizei, haben heute einen Ruhetag, um Kräfte zu sammeln für die nächsten Tage. Die Scheitelwelle des Hochwassers wird in Hitzacker am Dienstag erwartet.
Ein Bericht von Dirk Plasberg. Die Erklärung des Verteidigungsministers zur Eurohawk-Affäre in dieser Woche war für Thomas de Maizière nicht der erhoffte Befreiungsschlag. Im Gegenteil, es gibt inzwischen immer mehr Ungereimtheiten. War der CDU-Politiker wirklich so ahnungslos über die Probleme des Eurohawk oder wusste er schon frühzeitig, dass das Rüstungsprojekt letztlich gescheitert ist? Der Verteidigungsminister versuchte heute, die neuen Vorwürfe zu entkräften. Aus Berlin, Anita Fünfinger.
Der Flurfunk im Verteidigungsministerium habe bereits berichtet, aber Gespräche auf den Fluren könnten keine offizielle Information ersetzen. Verteidigungsminister de Maizière will damit im Interview mit dem Magazin Focus offenbar sagen, ja, Gerüchte über Probleme beim Eurohawk habe es gegeben. Wie ernst diese zu nehmen sind, ist aber offenbar nicht im Amtszimmer des Ministers angekommen. Denn kaum war der Focus-Bericht in der Welt und noch dazu vermeintliche Widersprüche des Ministers, von denen die Süddeutsche Zeitung und die Frankfurter Allgemeine eine Sonntagszeitung berichteten, kam auch schon umgehend die Mitteilung aus dem Ministerium. Thomas de Maizière entscheide auf der Grundlage von Vorlagen, durch den Vortrag eines Staatssekretärs oder nach einer Erörterung in der Leitungsrunde. Des Weiteren ergäben sich auch keine Widersprüche, was öffentliche Äußerungen des Ministers und die Erklärungen de Maizières im Verteidigungsausschuss betreffen. Konkret geht es weiterhin um die Frage, wann genau de Maizière wovon wusste, von lösbaren Problemen oder unlösbaren Problemen. De Maizière selbst hatte das gestern noch einmal so dargestellt.
Ich habe im Deutschen Bundestag, ich habe in der Öffentlichkeit gesagt, dass ich durchaus von Problemen mit dem Eurohawk wusste. Aber es waren keine unlösbaren Probleme.
Es zählt mittlerweile jedes Wort. Vor dem Verteidigungsausschuss am vergangenen Mittwoch hat de Maizière laut Protokoll erklärt, es habe am 1. März 2012 eine allgemeine Rüstungsbesprechung gegeben. Es sei über Drohnen insgesamt gesprochen worden und es sei die Rede von einem Zulassungsproblem gewesen. Ein Inspekteur der Luftwaffe und der Abteilungsleiter Rüstung hätten dabei erklärt, das sei ein Problem, das man lösen werde. Einen Tag nach diesem Auftritt im Ausschuss hieß es in einer öffentlichen Erklärung des Ministeriums, de Maizière habe Hintergrundinformationen zum Vorhaben Eurohawk nicht nur am 1. März vergangenen Jahres, sondern auch später erhalten. Und genau das steht nun laut SZ und FAS im Widerspruch zu der Aussage im Ausschuss, wonach er nur am 1. März mit dem Thema Eurohawk befasst worden sei. Ist nun eine Hintergrundinformation bereits eine Entscheidungsgrundlage? Das ist die Frage, die die Kritiker bereits beantwortet haben, nach dem Motto, auch dem Flurfunk muss man nachgehen. So sieht das jedenfalls der Generalsekretär der FDP, Patrick Döring. Er sagte der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, man müsse von einem Bundesminister erwarten, dass er die politische Brisanz solcher Flurgerüchte richtig einschätzt und schnellstmöglich Klarheit von seinen Beamten verlangt. Die Fraktionschefin der Grünen, Renate Künast, fasst das kürzer zusammen und sagt, de Maizière redet sich um Kopf und Kragen. Reden muss er, bereits am Montag wieder im Verteidigungsausschuss.
Sie hören auf NDR Info und WDR 5 das Echo des Tages. Es war ein nicht angekündigter Kurzbesuch. Außenminister Westerwelle reiste heute überraschend nach Afghanistan und von dort ging es wenige Stunden später weiter nach Pakistan. Hauptthema des Gesprächs in Kabul mit Präsident Karzai war vor allem die Frage, wie es in Afghanistan weitergeht nach dem Abzug der NATO-Kampftruppen im kommenden Jahr. Korruption und mangelnde Reformen, das sind nur einige der vielen Probleme in Afghanistan. Jörg Brandscheid berichtet.
Anflug mit dem Militärflugzeug, Splitterschutzwesten für die Delegation des deutschen Außenministers, auch auf der Fahrt durch die gesperrten und schwer bewachten Straßen Kabuls. Von Normalität kann in Afghanistan noch keine Rede sein. Doch wenn Guido Westerwelle bei seinen Gesprächen mit Präsident Karzai und Außenminister Rasool eine Botschaft im Gepäck hatte, dann war es die, dass der Zeitplan steht.
Der Abzug unserer Kampftruppen aus Afghanistan, er wird planmäßig vorangehen.
Ende 2014 sollen die internationalen Kampftruppen das Land verlassen haben, auch die Deutschen. Doch es gibt eine zweite Botschaft und die haben Westerwelles Gastgeber durchaus wohlwollend registriert.
Aber gleichzeitig bleibt es dabei, dass wir Afghanistan in den Jahren nach 2014 nicht vergessen werden.
Deutschland hat, anders als andere NATO-Staaten, bereits Vorstellungen geäußert, wie das Engagement nach 13 Jahren ISAF-Einsatz aussehen soll, auch was das durchaus politisch heikle Thema Truppenstärke betrifft. Bis zu 800 Bundeswehrsoldaten sollen sich auch nach 2014 um die Ausbildung afghanischer Sicherheitskräfte kümmern. Darüber hinaus will die Bundesregierung den Übergangsprozess in dem von jahrzehntelangem Kriegszustand und inneren Konflikten geprägten Land am Hindukusch finanziell unterstützen. Wirtschaftshilfe mehr in den Vordergrund rücken. Unser Engagement wird ziviler, sagt Westerwelle, und für die Sicherheit sollen demnächst ausschließlich Afghanen zuständig sein.
Und mittlerweile leben 80% der Bürgerinnen und Bürger Afghanistans unter afghanischer Sicherheitsverantwortung. Dass der afghanische Präsident jetzt angekündigt hat, auch die übrigen Teile zügig in die eigene Sicherheitsverantwortung zu übernehmen, das begrüßen wir.
Derzeit allerdings fühlen sich gerade durch die verstärkte Präsenz afghanischer Sicherheitskräfte militante Aufständische herausgefordert, wie jüngst das Einsatzführungskommando der Bundeswehr einräumte. Zu den Umständen, unter denen Anfang Mai ein deutscher KSK-Soldat getötet wurde, äußerte sich Westerwelle heute nicht. Davon, dass afghanische Polizisten ihre deutschen Kameraden im Stich ließen, war die Rede. Schwere Vorwürfe, die sich die Bundeswehrführung nicht zu eigen machen will. Für Westerwelle ist der Vorfall ganz offensichtlich vor allem ein Beleg dafür, wie schwierig die Lage in Afghanistan noch ist.
Und man muss leider auch mit weiteren Rückschlägen rechnen.
Den Schlüssel zur Stabilisierung der Lage in Afghanistan sieht die Bundesregierung nicht zuletzt in einem Neuanfang der von Misstrauen geprägten afghanisch-pakistanischen Beziehungen. Nach seinem Besuch in Kabul traf Westerwelle in Islamabad den in dieser Woche vom Parlament gewählten neuen Ministerpräsidenten Sharif. Er hatte in dieser Woche einen ersten Akzent gesetzt mit deutlicher Kritik an den gezielten Tötungen durch US-amerikanische Drohnenangriffe in Pakistan. Einen gemeinsamen Auftritt mit Westerwelle gab es heute nicht. Wie aus Verhandlungskreisen verlautet, soll Sharif versprochen haben, bei der Unterstützung des Truppenabzugs aus Afghanistan eine konstruktive Rolle zu spielen. Das dürfte vor allem heißen, mit dafür zu sorgen, dass Extremisten weder dies noch jenseits der afghanisch-pakistanischen Grenze die Oberhand gewinnen. Sowohl Sharif als auch Karzai setzen auf Gespräche mit den Taliban. Eine Gratwanderung, die zu beobachten wohl auch zu Westerwelles Besuch in beiden Ländern gehört.
China ist eine aufstrebende Wirtschaftsmacht. Es ist nur eine Frage der Zeit, wann das Reich der Mitte die USA als größte Volkswirtschaft der Welt ablösen wird, sagen viele Experten. Schon jetzt gibt es Konflikte und Rivalitäten zwischen den beiden Ländern. Denn auch die USA wollen sich stärker als bisher im Pazifik engagieren, auch militärisch. Zum Auftakt eines Gipfeltreffens in Kalifornien sprachen sich daher US-Präsident Obama und Chinas neuer Staatschef Xi Jinping für ein neues Modell der Zusammenarbeit aus. Einzelheiten von Sarah Kumpf.
Das Treffen von Obama und Xi im heißen Kalifornien soll vor allem die gelegentlich reichlich frostige Atmosphäre zwischen den beiden Ländern auftauen. Beobachter bewerten das Treffen bisher allerdings als ergebnisarm. Nach dem ersten Tag mit Gesprächen auf einem privaten Anwesen traten die beiden kurz vor die Presse und gelobten mehr Kooperation und gegenseitigen Respekt, um eine noch nie dagewesene Nähe der Länder zu erreichen. Konkrete Pläne stellten sie allerdings nicht vor. Beide betonten, wie wichtig Cybersicherheit für ihre Länder sei. Das Thema stand besonders im Fokus, weil die USA China in der Vergangenheit immer wieder Hackerattacken vorgeworfen hatten. Xi sagte, China wolle sich weiterhin friedlich entwickeln, Reformen durchführen und sich der Welt mehr öffnen. Er kündigte an, dass China und die USA sich generell mehr austauschen wollen, in Fragen, die Wirtschaft und Handel genauso betreffen wie Energie, Umwelt und Kultur. Er kündigte außerdem an, auch auf militärischer Ebene stärker zusammenarbeiten zu wollen. Obama betonte, dass auch die USA an einem friedlichen Aufstieg Chinas interessiert seien, damit die USA mit ihnen als gleichwertige Partner an globalen Problemen arbeiten könnten. Das Gespräch der beiden am Freitag dauerte etwa 3 Stunden. Anschließend aßen sie gemeinsam zu Abend. Die Gespräche gehen heute Abend, am Vormittag Ortszeit, in die 2. Runde. Heute soll es vor allem um Wirtschaftsfragen gehen. Beobachter rechnen außerdem damit, dass kritische Punkte wie die Kooperation bei internationalen Problemen von Nordkorea bis Syrien besprochen werden. Bei dem verhältnismäßig informellen Treffen sollen sich die beiden Präsidenten besser kennenlernen und eine persönliche Beziehung zueinander aufbauen. Nach Berichten des Radiosenders NPR schlafen Xi und seine Entourage allerdings nicht in den Gästezimmern des Anwesens, wo der Gipfel stattfindet. Die chinesische Delegation übernachtet stattdessen in einem nahegelegenen Hotel, aus Angst, die Amerikaner könnten sie überwachen. Eine Entscheidung, die sie laut NPR schon getroffen hatten, bevor diese Woche weitläufige amerikanische Spionageprogramme bekannt geworden sind.
Und damit sind wir schon bei unserem nächsten Thema, denn seit Jahren zapft der US-Geheimdienst die Server der großen Internetfirmen an. Und Microsoft, Facebook, Google und andere Provider machen offenbar mit. Offiziell alles im Namen der Terrorbekämpfung und mit Billigung von US-Präsident Obama. Die Empörung ist groß, nicht nur in den USA, sondern auch in Deutschland. Denn auch deutsche Internetnutzer sind betroffen. Benedikt Strunz.
Die USA werden von einem Überwachungsskandal erschüttert, der in seinen Dimensionen bislang noch kaum abzuschätzen ist. Es geht um das Überwachungsprogramm PRISM.
Tonight, the secret's out.
Top secret documents reveal the scope and purpose of U.S. surveillance of
phone
and
internet. Sources familiar with the programs confirmed to NBC News that the National Security Agency and the FBI.
These were some of the most sensitive secrets in counterterror data collection. And this morning,
die amerikanische Washington Post und der britische Guardian hatten die Geschichte ins Rollen gebracht. Geheime Dokumente belegen, sowohl die Bundespolizei FBI als auch der Geheimdienst National Security Agency, kurz NSA, können auf die Daten großer Internetfirmen zugreifen. Darunter Yahoo, Google, Facebook, Skype, Apple und viele mehr. Der Bundesdatenschutzbeauftragte Peter Schaar sagte dem WDR:
Es hat immer wieder einzelne Meldungen gegeben, dass es eine sehr umfassende Überwachung gäbe. Das ist aber hier jetzt durchaus zu einem, wenn man so will, konsistenten Bild zusammengefügt worden. Insofern ist das schon was sehr Neues, dass hier eine sehr umfassende Überwachung offensichtlich stattfindet.
Die Dementis von Google, Apple, Facebook und Co. folgten auf dem Fuß. Es gäbe keinerlei Kooperation mit dem amerikanischen Geheimdienst, ließen die Internetriesen wissen und traten damit in einen bemerkenswerten Widerspruch zur offiziellen Linie des Weißen Hauses.
Obama hat ja gestern zugegeben, dass es hier ein solches umfassendes Überwachungsprogramm gäbe, und er hat dann hinzugefügt, dass man ja beruhigt sein könne, es würden ja nicht gezielt amerikanische Bürgerinnen und Bürger überwacht.
Vielmehr gehe es bei dem Programm um etwas anderes, nämlich um die Überwachung privater E-Mails, Fotos und Videos von Menschen, die sich außerhalb der USA aufhalten, also potenziell aller Nicht-Amerikaner. Bei der Debatte gäbe es allerdings grundsätzlich eins zu bedenken, erklärt der FDP-Politiker Alexander Graf Lambsdorff im Deutschlandradio.
Das ist zumindest nach amerikanischem Recht jetzt nicht so überraschend, dass da der Geheimdienst hinguckt, ob da in Pakistan oder in Somalia oder wo auch immer irgendwelche Informationen laufen, die man für interessant hält.
Denn rechtmäßig sei so eine Überwachung aus amerikanischer Sicht allemal. Eine Position, die sich zunächst offenbar auch die Bundesregierung zu eigen gemacht hat, sagt Peter Schaar.
Die erste Reaktion aus dem zuständigen Innenministerium war überraschend. Da hat man dann gesagt, naja, wir sehen das als eine Maßnahme an in den USA und nach US-Recht. Also im Grunde war die Metabotschaft, wir können da nichts machen und das ist ja eine reine US-Angelegenheit.
Völlig unverständlich findet das die Grünen-Fraktionsvorsitzende Künast. Ihrer Meinung nach müsse die Regierung dringend aufklären, was es mit dem Prison-Programm auf sich hat. Und auch die fraglichen Internetkonzerne müssten reagieren. Schließlich liege es auch in ihrer Verantwortung, private Daten zu schützen, sagte Künast NDR Info.
Nach den Informationen könnte es einer der größten Skandale sein, was Datenweitergaben betrifft. Weil die Aussagen von Obama lassen ja eins zu und dem Bericht der Washington Post zu denken, dass wir alle jederzeit bei Facebook, bei Google, wenn wir es nutzen, von den USA ausgespäht werden und man weiß nicht, was sie mit diesen Daten tun. Regeln über Löschung und so gibt es dort nicht.
Mittlerweile hat die Bundesregierung allerdings zugesagt, man wolle überprüfen, inwiefern möglicherweise auch deutsche Bürger im Rahmen von Prison bespitzelt werden. Und auch der Innenausschuss des Bundestages will sich möglichst bald dem Thema annehmen. Gegenüber der Tageszeitung Die Welt erklärte der Vorsitzende des Ausschusses Bosbach, er sei angesichts des Themas außerordentlich besorgt.
Königliche Hochzeit heute in Stockholm. Die schwedische Prinzessin Madeleine und der amerikanische Banker Christopher O'Neill haben sich das Ja-Wort gegeben. Die 30-jährige Madeleine ist das dritte und jüngste Kind von Königin Silvia und König Carl Gustav. Die Feier sollte einen eher privaten Charakter haben. Trotzdem säumten Tausende die Straßen, um dem Hochzeitspaar zuzujubeln. Aus Stockholm, Albrecht Breitschuh.
In ihrer jeweiligen Landessprache gaben sich am Nachmittag Prinzessin Madeleine von Schweden und der amerikanische Investmentbanker Christopher O'Neill das Eheversprechen. Als Madeleine an der Seite ihres Vaters, König Carl Gustav, in die Stockholmer Storkyrka geführt wurde, hatte ihr Mann mit den Tränen zu kämpfen. Die Braut trug ein Kleid von Valentino mit langem Schleier. Das Paar lebt seit 2 Jahren in New York, dort haben die beiden sich kennengelernt und dort wollen sie auch künftig leben. Auf einen Prinzentitel hat Christopher O'Neill verzichtet. Nach der Trauungszeremonie zeigt sich das frisch gebackene Ehepaar der Öffentlichkeit. Über 100.000 Schaulustige werden in der Stockholmer Innenstadt Spalier stehen, wenn die beiden bei strahlendem Sonnenschein in einer offenen Kutsche durch die schwedische Metropole fahren. Anschließend geht es auf einem Boot nach Schloss Drottningholm zum abendlichen Fest. Dass das alles mindestens eine Nummer kleiner ist als bei der Hochzeit von Kronprinzessin Victoria vor 3 Jahren, zeigt sich auch an der Gästeliste. Auf der stehen zwar über 500 Namen, allerdings keine gekrönten Häupter aus anderen Ländern.
In der DDR galt er als einer der wichtigsten Vertreter des sozialistischen Realismus, der Maler Willi Sitte. Er war zugleich DDR-Kulturfunktionär und deshalb auch umstritten. Willi Sitte ist tot. Er starb heute nach langer Krankheit in seinem Haus in Halle. Er wurde 92 Jahre alt. Theo M. Leis blickt zurück.
Auf den großformatigen Leinwänden von Willi Sitte tummeln sich lebensbralle Menschen, farbig, kraftstrotzend, sinnlich, lustvoll, so als wollten sie den Rahmen sprengen. Aber auch die Trauer, die Einsamkeit fand immer wieder Einzug in seine Themenwelt. Und schließlich mischte sich in den letzten beiden Jahrzehnten auch eine gehörige Portion Ironie und Verbitterung unter seine Farben.
Für mich war das bildnerische Kunstwerk etwas sehr Totales, etwas Ganzheitliches. Und da gehörte selbstverständlich auch die Beherrschung der Natur, des Gegenstandes und vor allen Dingen schwerpunktmäßig für mich der Figur, mit der ich ja immerhin eine Aussage machen wollte. Das war mein Credo und davon bin ich auch nie abgewichen.
Das malerische Vermächtnis von Willi Sitte ist aber vor allem eins, unverwechselbar, und noch immer polarisieren seine Werke und die Biografie erst recht. Der 1921 in Böhmen geborene Sohn eines Bauern entwickelte früh sein Zeichentalent, aber auch seine eindeutig linke Weltanschauung. Zur Front abkommandiert, schlug er sich in Italien auf die Seite der dortigen Partisanen. Nach Kriegsende hatte er dort auch seine ersten künstlerischen Erfolge. Dann machte er sich doch auf den Weg zurück über die Alpen und landete im mitteldeutschen Halle und blieb. Sitte lehrte nach dem Krieg an der Kunsthochschule Burg Giebichenstein, geriet in die Schusslinie von Kulturdogmatikern, wechselte dann aber nicht in den Westen, sondern blieb, saß an der Spitze des DDR-Künstlerverbandes und sogar im Zentralkomitee der SED. Eine Vergangenheit, zu der sich Sitte stets bekannte.
Es gab nichts, was hätte hinweisen können, ich hätte irgendetwas mit Stalinismus oder irgendetwas. Nichts ist da gewesen, was mich in eine Weise hätte belasten können. Was war denn das? Was war denn das, dass ich so ein gefährlicher Mann hätte sein können?
Diese Staatsnähe brachte dem bekennenden Kommunisten nach der Wende viel Misstrauen und Häme ein. Sitte verschwand fast gänzlich aus dem offiziellen Ausstellungsbetrieb. Eine große Werkschau in Nürnberg 2001 löste starke politische Diskussionen aus und wurde im letzten Moment abgesagt. Das änderte sich erst 5 Jahre später zu seinem 85. Geburtstag. Da überließ er sein Lebenswerk der Willi-Sitte-Stiftung. Da wurde ihm in Merseburg eine eigene Galerie gewidmet, zu dessen Eröffnung auch Altbundeskanzler Gerhard Schröder kam. Sitte war da schon an den Rollstuhl gefesselt. Jüngste Ausstellungen präsentierten ihn vor allem als exzellenten Zeichner. In den letzten beiden Jahren lebte Willi Sitte zurückgezogen in seinem Atelierhaus in Halle. Dort starb er heute im Alter von 92 Jahren.
Und weiter geht's bei uns mit dem Sport, diesmal ohne Fußball-Bundesliga, dafür aber mit Tennis und der Formel 1. Alles Weitere von Rolf-Rainer Gex, der ins Studio gekommen ist.
Bei den French Open in Paris entschied Serena Williams das Endspiel im Damen-Einzel heute gegen Maria Sharapova für sich. Die Amerikanerin schlug die Russin in 2 Sätzen. Um kurz nach 5 heute Nachmittag war es soweit.
Erster Aufschlag von Serena Williams, ein Ass! Matchball verwandelt, sie geht in die Knie, sie reckt die Fäuste nach oben, hat den Schläger längst weggeworfen, kann es kaum glauben, auch wenn es der 16. Grand Slam-Titel in ihrer Karriere ist. Sie weint!
Aber natürlich vor Freude weinte die 31-jährige Amerikanerin Serena Williams nach diesem 6:4, 6:4 Sieg, dem zweiten Erfolg ihrer Karriere bei den French Open. Morgen dann in Paris das Finale der Herren, ein rein spanisches Rafael Nadal gegen David Ferrer. In der Formel 1 konzentrieren sich die Fans auf den großen Preis von Kanada, den 7. Lauf der Weltmeisterschaft an diesem Wochenende. Am Nachmittag ging das letzte freie Training vonstatten mit Hindernissen. Sven Pistor.
Reparaturarbeiten an einer Leitplanke halbierten die Zeit im letzten Training vor dem Qualifying im nasskalten Montreal. In einem Rahmenrennen war ein Wagen von der Strecke abgekommen und hatte die Leitplanke touchiert. Und so blieben den Formel-1-Piloten nur noch 30 Minuten. Schnellster Mann war auf der feuchten Hochgeschwindigkeitsstrecke Sebastian Vettels Teamkollege Mark Webber. Schnellster Deutscher Adrian Sutil als Zweiter. Sebastian Vettel fuhr die 5. schnellste Zeit. Nico Rosberg, der die vergangenen 3 Qualifyings für sich entscheiden konnte, fuhr die 6. schnellste letzte Zeit.
Und in wenigen Minuten um 19 Uhr unserer Zeit beginnt dann das Qualifying in Montreal, das Rennen morgen um 20 Uhr deutscher Zeit. Im Handball hat der THW Kiel auswärts bei dem TV Großwallstadt gewonnen. Das letzte Spiel dieser Saison in der Handball-Bundesliga 32-29. Ganz bedeutsam, denn Großwallstadt muss nach 44 Jahren Mitgliedschaft aus der ersten Bundesliga absteigen, runter in die zweite Liga. Die Großwallstädter hätten bei einem Unentschieden den Abstieg vermeiden können, denn auch Gummersbach verlor 26-28 gegen Neuhausen, aber konnte dennoch in der Klasse bleiben. Großwallstadt steigt also ab. Zuvor hatten schon Neuhausen und Essen als Absteiger aus der Handball-Bundesliga festgestanden.
Ja, so viel heute im Echo des Tages. Die Sendung finden Sie auch im Internet unter ndr.de/info oder wdr5.de. Einen schönen Abend wünscht Ihnen jetzt noch Andreas Flocken.